auch befreit von Satan und auch aus der Not, die uns durch die Schöpfung bereitet wird, wie Gott sie gestaltet hat nach dem Sündenfall. Durch die Vergänglichkeit der Schöpfung werden uns Leiden verursacht. Und auch aus dieser Not werden wir befreit. Paulus drückt das so aus, dass wir dann in die Sohnesstellung kommen. Das ist ein Ausdruck, der bedeutet, dass wir vom Gesetz befreit sind, nämlich von dem Gesetz der Vergänglichkeit in dieser Welt, in die Freiheit der Kinder Gottes der nächsten Welt. Die andere Not, von der wir befreit werden, wenn Jesus Christus kommt, ist die kommende Not. Wir werden aus der gegenwärtigen Not befreit und aus der kommenden Not. Was ist denn die kommende Not? Die kommende Not, die Menschen im Allgemeinen treffen wird, ist der gerechte Zorn Gottes. Von diesem werden die, die Jesus Christus zum Bürgen haben, befreit. 1. Thessalonicher 1,10. Und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten, den er von den Toten auferweckte, Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn rettet. Heute sind wir dabei, bewahrt zu bleiben. Und wenn Jesus kommt, ist die Bewahrungszeit zu Ende und wir werden dann tatsächlich befreit von diesem zukünftigen Zorn. Dies ist eine Lehre, die manchmal vergessen wird, dass es immer noch nach der Bekehrung notwendig ist, bewahrt zu bleiben vom kommenden Zorn. Warum? Nicht, dass Christen in Gefahr wären, dorthin zu kommen. Denn kein Christ kommt in den Zorn Gottes. Aber es besteht die Gefahr, dass ein Christ abfallen könnte von Christus, ihn leugnen könnte und zu einem Nichtchristen werden. Ich muss das immer wieder betonen. Nachdem ich vor kurzem in einem Kreis von Brüdern, wir besprachen da eine gewisse Lehre, Bewegung, die gefährlich sei. Und einige von diesen Brüdern waren schon angetan davon. Dann war man zusammengekommen, um etwas darüber zu hören. Und ich hatte etwas vom Abfall gesprochen. Und am Schluss, als wir auseinandergehen wollten, sagte ein Bruder, stand auf und fragte, noch eine Frage, ganz kurz, ja oder nein. Kann ein Christ das Heil verlieren? Die Frage kann nicht einfach mit ja oder nein beantwortet werden. Aber ich habe versucht, habe ein paar Bemerkungen gemacht und dann habe ich gesagt, in Ihrem Sinne würde ich wahrscheinlich ja sagen. Ja. Was ist das Problem? Das Problem ist dieses, dass man das Heil nicht verliert, wie man seinen Hut verliert. Ja. Man verliert nicht irgendwo unterwegs das Heil. Meine Frau und ich werden jetzt schon älter und wir vergessen manchmal etwas unterwegs und gestern hatten wir das Problem, wo ist der Mantel, sagt meine Frau. Der war doch in einer Tasche und den hatte ich in Neuwied noch da. Und jetzt fehlt er, wo ist er? Und das brauchte einige Zeit, bis man sich das wieder konstruieren konnte. Und dann haben wir angerufen, nein, nicht da. Dort, nein, nicht da. Probleme, ja? Und dann waren die Schlüssel weg. Ein Bruder hatte das Auto umgestellt und jetzt waren die Schlüssel immer noch da. So vergisst man einiges. So verliert man nicht sein Heil. Ja. Wenn man unter Verlieren meint, dass es einem abhanden kommen könnte, beziehungsweise man würde nicht mehr gerettet sein, man würde nicht mehr im Heil stehen, in diesem Sinne, dann sage ich ja. Ja. Ja, man kann aus dem Heil austreten, aber dann ist man kein Christ. Solange man Christ ist, ist man im Heil und Heil heißt Rettung. Und wenn ich gerettet bin, bin ich gerettet. Ich gehe nicht verloren. Kein Christ geht verloren, weil er gerettet ist. Verstehen Sie das? Man muss das immer wieder sagen, weil man an andere Formulierungen vielleicht gewohnt ist. Ja? Und ich möchte diese einmal präzisieren. Christen sind gerettete Menschen und gerettete Menschen sind gerettete Menschen. Ich bin in Christus und Christus ist meine Arche. Noah geht nicht verloren, er ist in der Arche. Steigt er aus ins Wasser, ja, dann geht er verloren. Aber nicht, solange er in der Arche ist. Solange Noah in der Arche ist, sagen wir, Noah, du gehst nicht verloren, du bist gerettet. Ja? Ich sage das, weil wir manchmal die Sachen so formulieren, dass Christen Angst bekommen. Sie könnten, wenn sie sterben würden und immer noch Christen wären, vielleicht doch nicht gerettet werden. Das gibt es nicht. Dafür haben wir Christus. Ja? Dafür haben wir ihn, dass er uns rettet. Aber wenn ich mich von Christus wende, habe ich ihn nicht mehr. Und diese Möglichkeit besteht meines Erachtens. Sodass es dann einen Abfall gibt. Nun konnte ich nicht verstehen, warum nach diesem Abend, ich schon einige Male das so deutlich gesagt hatte, die Frage immer noch kam. Aber hinterher, man lernt immer wieder doch mehr Geduld zu haben. Und dann merkte ich, ja, der hätte mich doch noch missverstehen können. Wenn ich von Abfall spreche, dann ist das noch nicht klar genug. Ich denke, Abfall heißt, sich von Christus zu trennen, ja? Und er denkt, ich könnte gedacht haben, denn er hatte ja mit anderen schon zu tun gehabt, das habe ich hinterher erfahren, dass er mit einem anderen zusammenarbeiten wollte in Bezug auf Traktate schreiben und so weiter. Und dann hat es sich herausgestellt, das war ein Bruder, der glaubte, einmal gerettet, für immer gerettet. Ja. Und dann sagte, so können wir nicht zusammenarbeiten. Und es kann sein, dass er von dort her diese Frage stellte, wollte mich einordnen. Ja. Er könnte sich, gleich wie bei dem Bruder, sich bei mir getäuscht haben anfänglich. Anfänglich hörte es sich gut aus, aber der Janssen, der musste ein bisschen mehr um die Lupe nehmen. Ja. Das war recht so, das darf er tun. Also Abfall könnte natürlich Abtrünnigkeit bedeuten oder rückfällig werden. Das gibt es, trotz dessen, was man immer noch Christ wäre. Aber den echten Abfall, den Abfall von Christus, den ich meinte, den gibt es auch, aber dann ist man kein Christ mehr. Nun ist es so, weil die Möglichkeit der totalen Abtrünnigkeit von Christus besteht, das über das Rückfälligwerden hinausgeht, wo die Schnur, zwischen uns, wie bei dem ungeborenen Kind, eine Schnur, verbindet es mit der Mutter, diese Schnur wird durchschnitten und dann sind wir abgekoppelt, oder wie die Rebe vom Weinstock abgekoppelt wird, dann stirbt sie, ja, dann ist sie tot, war schon tot eigentlich, bevor sie oder als sie abgeschnitten wurde. Es geschieht im selben Augenblick. Also die Möglichkeit, dass eine Rebe vom Weinstock entfernt wird, die besteht. Und weil sie besteht, während wir in dieser Welt leben, muss davon gesprochen werden, dass wir bewahrt werden vor dem zukünftigen Zorn. Das wird nicht zu einer Selbstverständlichkeit. Und die Tatsache, dass wir in Christus bleiben, uns bewahren lassen, wir werden übrigens nicht bewahrt, weil wir uns so mächtig versuchen, ja, und so fromm benehmen. Nein, gerade dass wir darauf verzichten, zu arbeiten und uns immer wieder auf Jesus Christus verlassen, dass er für uns gerade steht. Darin liegt unsere Bewahrung, dass er unser Retter ist, durch Glauben. Es bleibt Glauben, es bleibt Vertrauen, es bleibt so, dass wir aus der Vergebung leben. Aber wenn wir uns nicht bewahren lassen, dann könnten wir aus Christus aussteigen, wie Paulus es bei den Galatern als Möglichkeit hinstellt. Lasst ihr euch beschneiden, das ist entweder oder, dann seid ihr von Christus abgetrennt. Dann seid ihr keine Christen mehr. Da ist der Schnittpunkt. Und dann kommt der zukünftige Zorn, ja, als Zukunft. Sodass bis Jesus Christus kommt, beziehungsweise bis wir sterben, wir bewahrt bleiben müssen von diesem zukünftigen Zorn. Nicht, weil wir als Christen in Gefahr wären, diesen zu erleben, sondern weil es möglich wäre, zu Nichtchristen zu werden. Deshalb. So, jetzt können wir weitergehen. Das war 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Römer 5, 9 und 10 könnte man auch hier lesen. Römer 5, Verse 9 und 10. Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, als wir zum Glauben kamen, wie viel mehr werden wir durch ihn vor dem Zorngericht gerettet werden? Wenn er uns in unserer Bekehrung annahm, wie viel mehr wird er uns dann nicht, nachdem wir jetzt angenommen worden sind, eines Tages, wenn er wiederkommt, uns vor dem zukünftigen Zorn retten? Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir als Versöhnte, als Freunde gerettet werden durch sein Leben? Das spricht von der künftigen Rettung. Ja? Wir werden also in einem gewissen Sinne dann befreit von dem Zorn, wodurch wir eigentlich schon gerettet wurden, wovon wir schon gerettet wurden. Das war die Befreiung aus der Not. Wir kommen jetzt zu klein c, die Wiederkunft Christi, und befassen uns mit dem anderen Ziel der Heilsgeschichte. Die Wiederkunft Christi führt ein in das zukünftige Los der Gemeinde. Einerseits werden wir befreit aus der Not, andererseits werden wir eingeführt, wenn Jesus kommt, in das zukünftige Los der Gemeinde. Wir sind nicht in der Hölle. Wo sind wir? Was ist das? Davon wollen wir jetzt sprechen. Was trifft uns, wenn Jesus kommt? Zwei Fragen. Die erste Frage, unter welchen Bezeichnungen wird unser Los besprochen? Und dann später, wer kommt dafür in Betracht? Die erste Frage soll uns länger beschäftigen. Unter welchen Bezeichnungen wird das Los der Gläubigen in der Schrift bezeichnet, das künftige Los? Erste Bezeichnung, Verheißung. Unsere Zukunft heißt Verheißung. Einige Schriftstellen. Hebräer 10. Hebräer 10, Verse 23 und Ende 25. Hebräer 10, 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gab. Die Hoffnung ist also eine Verheißung. Und an dem Bekenntnis, dass wir diese Hoffnung haben, diese Verheißung haben, sollten wir festhalten. Vers 25, Ende. Und das umso viel mehr, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, besser das Versammeln nicht versäumen oder aufhören lassen, wie etliche zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Habe ich die falschen Vers aufgeschrieben? Dann Vers 36. Lass mich sagen. Vers 36. Ausdauer tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens die Verheißung erlangt. Sie ist gegeben worden, aber hier ist an die Erfüllung der Verheißung gedacht. Ja? Ausdauer, bis die Verheißung erlangt ist in der Erfüllung. Kapitel 6, Vers 12. Kapitel 6, Vers 12. Dass ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Hier kommt ein zusätzliches Wort erben, das wir auch noch besprechen werden. Vers 17. Darum ist Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unwandelbar sein Ratschluss sei, mit seinem Eid ins Mittel getreten. Also unsere Zukunft heißt Verheißung oder Mehrzahl Verheißungen, weil es ja so vieles in sich birgt. Zweitens, das Wort haben wir schon gehabt, Hoffnung. Unsere Zukunft heißt eine Hoffnung, weil sie positiv ist. Hoffnung ist das Kind der Liebe und auch des Glaubens. Wir vertrauen auf den Herrn und dieses Vertrauen in die Zukunft projiziert, heißt Hoffnung. Auch Liebe lehrt zu hoffen. Hoffnung ist also ein Kind von beidem, von Glauben oder Vertrauen und von der Liebe. Unsere Zukunft heißt eine Hoffnung, weil sie die Erfüllung der Liebe ist und des Glaubens. Hebräer 6, Vers 11 war die Rede von der Hoffnung. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Fleiß bis ans Ende beweist, entsprechend der vollen Gewissheit der Hoffnung. Vers 18, damit wir durch zwei unwandelbare Tatsachen, bei welchen Gott unmöglich lügen konnte, einen starken Trost haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu nehmen, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Wir strecken uns nach vorn und wollen sie ergreifen, das heißt zur Erfüllung dieser Verheißung kommen. Eines Tages kommen wir zum Endstrich, überqueren und ergreifen dann unsere Zukunft. Kapitel 10, Vers 23 hatten wir es auch schon. Kapitel 10, Vers 23 war die Rede vom Bekenntnis der Hoffnung. Eine dritte Bezeichnung, Erbe, war schon im Hebräerbrief erwähnt. In Kolosser 1, Vers 12 haben wir diesen Ausdruck ebenfalls. Kolosser 1, Vers 12. Dankbar dem Vater, der uns tüchtig machte, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Erbe ist das, was wir eines Tages antreten sollen, weil Gott unser Vater geworden ist und wir seine Kinder durch seinen Sohn Jesus Christus. Und nun sind wir Miterben von Jesus Christus. Offenbarung 21, Vers 7. Offenbarung 21, Vers 7. Wer ausharrt, der wird es ererben. Der wird es ererben. Eines Tages werden wir dieses Erbe mit Christus antreten. Eine vierte Bezeichnung, Heil oder Rettung, nämlich unsere zukünftige Rettung. 1. Petrus, Kapitel 1. 1. Petrus 1, 3 bis 10. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung, da haben wir diesen Ausdruck wieder, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, auch dieses Wort haben wir hier wieder, das im Himmel aufbehalten wird für euch, die ihr in Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden. Wir sind gerettet, aber es kommt noch eine Rettung. In der letzten Zeit, in welcher Zeit ihr frohlocken werdet, die ihr jetzt ein wenig, wo es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als das, als die des vergänglichen Goldes, als die Bewährung des vergänglichen Goldes, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Preis und Ehre zur Folge habe bei der Offenbarung oder Enthüllung Jesu Christi, den ihr nicht gesehen habt und doch liebt, an welchen ihr jetzt glaubt, ohne ihn zu sehen, und über den ihr euch freuen werdet mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Rettung der Seelen, das Heil. Nach dieser Rettung oder nach diesem Heil suchten und forschten die Propheten. Also unsere Zukunft heißt eine Rettung. Von dieser Rettung hatten wir schon gesprochen. Das ist die gegenwärtige Not und die künftige Not. Fünfte Bezeichnung. Unsere Zukunft heißt ein Segen. Kapitel 3 beim 1. Petrusbrief. Vers 9. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht, wünscht und betet für das Leben des anderen, weil ihr dazu gerufen seid, dass ihr Segen erbt. Hier haben wir das Wort erben, und was wir erben, heißt hier Segen. Segen heißt das, was zum Leben dient, und der Himmel ist voll von dem, ja. Deshalb wird kein Tod, keine Nacht, keine Sünde dort sein. Das Ganze ist ein großer Segen. Sechster Begriff. Herrlichkeit. Unsere Zukunft heißt an mancher Stelle Herrlichkeit. Da haben wir viele Schriftstellen. Römer 5, Vers 2. Durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Unsere Zukunft ist die Herrlichkeit Gottes. Das Schöne, das Herrliche. Wir kommen von einem Ausflug in den Bergen zurück und sagen, na, fragt jemand, wie war's? Es war einfach herrlich. Das heißt, es übertönt, spielt alles andere. Es war ganz besonders. Dazu gehört Licht und allerhand Freude. Kolosser 3, Vers 4. Kolosser 3, Vers 4. Das sage ich aber, damit euch niemand durch Überredungskünste... Wenn Christus euer Leben offenbar werden wird, werdet auch ihr dann mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit ist eine zweifache. Sie ist eine Herrlichkeit, die an uns vollzogen wird. Wir werden verwandelt werden. Wir werden herrlich. Und zweitens, sie ist eine Herrlichkeit, in die wir hineintreten. Sie kommt in uns und wir kommen in sie hinein. Römer 8, Vers 17 zum Ersten. Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn anders wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wir werden herrlich gemacht werden. Man vergleiche die Verse 28 bis 30, wo von dieser Verherrlichung die Rede ist. Sie beginnt heute schon, aber sie mündet dann in jene große Verherrlichung. Dazu gehört zu dieser Verwandlung, zu dieser Verherrlichung, gehört eine neue Erkenntnisfähigkeit. In 1. Korinther 13 sagt Paulus, eines Tages werde ich anders denken als heute. Heute denke ich wie ein Kind, stückweise. Aber eines Tages werde ich anders denken. 1. Korinther 13, 10 und 12. 10 und 12. Wenn wir Christus von Angesicht zu Angesicht sehen, dann wird unsere Erkenntnisfähigkeit anders werden. Manchmal sagt man, das sei das Vollkommene, sei die Bibel. Aber seitdem die Bibel da ist, denken Menschen nicht anders. Sie denken immer noch so, wie sie früher dachten. Es geht nicht um, was wir erkennen, sondern um, wie wir erkennen. Dies wird manchmal übersehen in der Besprechung dieses Textes. Paulus sagt, als ich ein Kind war, dachte ich wie ein Kind. Natürlich war die Thematik auch etwas anders. Aber sie ist nicht nur anders, sonst könnten Vater und Sohn kaum miteinander sprechen. Ja? Sondern man denkt etwas anders. Der Vater kann sich hineinversetzen in das Denken des Kindes und kann mit ihm sprechen. Aber das Kind kann sich nicht gut hineinversetzen in das Denken des Vaters. Wenn der Vater immer noch eine Erinnerung hat, wie er als Kind dachte, dann kann er mit dem Kind gut sprechen. Manche Väter können nicht mit ihren Kindern sprechen, weil sie nicht mehr denken daran, wie sie mal gedacht haben. Wir denken wie Kinder, wenn wir Kinder sind. Und wenn wir erwachsen, nun, wenn wir wirklich erwachsen sind, manchmal ist man körperlich erwachsen, aber noch nicht innerlich, aber wenn man wirklich Mann geworden ist, dann denkt man nicht mehr wie ein Kind. Man darf kindlich sein, aber man darf nicht kindisch sein. Das gehört zu dieser Verherrlichung. Dann wird das Ganze da sein. Dann gibt es aber eine Herrlichkeit um uns. Römer 8, Vers 18. Vers 17, wir werden verherrlicht werden. Jetzt Vers 18, denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden wird. Nicht an uns, sondern uns. Wir begegnen ihr. Sie wird um uns her sein. Wir werden sie zu sehen bekommen. Manch ein Sterbender bekommt schon einen Blick dafür, bevor er eigentlich schon ganz weg ist. Das merken dann die Umherstehenden. Eventuell. Das ist etwas Schönes, das mitzuerleben. Das ist nur ein Zeichen davon, dass es in die Herrlichkeit hineingeht. Offenbarung 21 spricht dann davon, von dieser Herrlichkeit, in die wir dann eingehen. Verse 9 und 23 bis 26. Offenbarung 21, Vers 9 und die Verse 23 bis 26. Siebter Begriff oder siebte Bezeichnung für unser zukünftiges Los. Königreich. Königreich. Um dies jetzt in den Rahmen zu stellen. Es gibt verschiedene Königreiche. Ich meine jetzt Gottes Königreiche. Satan hat auch sein Königreich. Leider wird in der deutschen Übersetzung nur das Wort Reich gebraucht. Da geht dann etwas verloren. Denn Reich ist nicht immer dasselbe als Königreich. Wir haben die Tierreiche, wir haben die Pflanzenreiche, wir haben das Dritte Reich gehabt und Frankreich hat seine Reiche gehabt. Aber ein Königreich ist ein Reich, das einen König, einen herrlichen Regierenden an der Spitze hat. Und es wäre gut, wenn wir das griechische Wort, das eigentlich Königreich bedeutet oder Königsherrschaft, als Königreich übersetzen würden. Also, es gibt verschiedene Formen der Herrschaft Gottes, wo Gott König ist. Erstens, Gott ist König im ganzen All. Überall, wo er etwas geschaffen hat, da ist er König. Im Jenseits und im Diesseits. Dann ist er König jeweils im Jenseits und im Diesseits. Im Diesseitigen ist er heute nicht in dem Sinne überall König, dass er Satan noch eine Bewegungsfreiheit erlaubt. Aber er ist auch da König in dem Sinne, dass er Satan beschneidet in seiner Bewegung. Sodass, was uns betrifft, auch wenn Satan uns anficht, das immer durch die Finger Gottes geht. Aber es ist eine gewisse begrenzte Herrschaft. Gott hat sich selbst freiwilligerweise eingegrenzt oder eingeschränkt. Dann haben wir das Königreich Israels. Wenn Saul König wird, dann heißt es, sagt Gott zu Samuel, sie hätten ihn als König verworfen, dadurch, dass sie einen Menschen zum König haben wollten. Aber er lässt sich nicht so schnell ganz aus dem Wege räumen. Er handelt immer noch an Israel und hofft, dass die Könige, die er einsetzen lässt, dass die ihn als König anerkennen werden. Sodass die Könige Israels eigentlich Hirtenkönige waren. Sie sollten Seelsorger sein im Volk und nicht so wie die Könige der Heiden ringsumher. Jesus wird am Kreuz als König Israel vollends abgelehnt. Das trägt dann 40 Jahre später etwa seine Folgen, wo dann Israel sein Land wieder verliert. Dann haben wir das Königreich der Gemeinde. Die Gemeinde ist auch ein Königreich. Wenn das Evangelium verkündet wird, dann wird das Evangelium vom Reich, vom Königreich verkündet. Christ zu werden heißt, in dieses Königreich hineinzutreten, hineinzugehen. Christ zu sein heißt, Christus als König zu haben. Denken Sie an Kolosser 1, Vers 13. Gott, der Vater, hat uns versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in das Königreich seines geliebten Sohnes. Das wird uns aber nicht so bewusst, wenn wir nur Reich da haben, das Reich seines Sohnes. Nun ja, da haben wir schnell gelesen und dann wird das nicht so plastisch. Aber wenn wir Königreich lesen, aha, dann müssen wir denken, dann ist Jesus der König, wenn es sein Königreich ist. Ja. Sodass ich hier merke, was heißt es, Christ zu werden? Christ zu werden heißt, Christus nicht nur als Retter zu bekommen, sondern als Herrn und König. Ja. Sonst bin ich kein Christ. Es gibt diese Auseinanderklaffung. Passen Sie auf, was aus Amerika nach hier kommt. Es ist sehr viel Gutes, aber nicht alles. Und auch nicht alles, was von Deutschland nach Amerika kommt, ist gut. Ja. Und das müssen wir. Also, die Vorsicht ist überall geboten. Ich wollte nicht kein Land in den Schatten ziehen. Aber diese Lehre ist besonders in evangelikalen Kreisen in Amerika vertreten. Mehr dort als sonst wo auf der Welt. Und von dort wird sie dann exportiert in andere Länder. Und diese Lehre wird ganz besonders in Dallas vertreten, an der Hochschule in Dallas. Man nimmt Christus an als Retter, aber nicht notwendigerweise als Herrn. Später kann dann ein Zeitpunkt kommen, wenn das noch nicht geschehen war, wo man gleichsam sein Jordan-Erlebnis macht. Und dann krönt man Christus als Herrn seines Lebens. Und wenn das nicht bei der Bekehrung geschehen war, dann muss das nachgeholt werden. Unser Schwiegersohn stellt mir mal die Frage, da er in seinem Arbeitsbereich mit Studenten und Schülern ein Arbeitsheft hatte, wo diese zwei Lehren einander gegenübergestellt wurden. Christus unbedingt als Herrn bei der Bekehrung, Christus nicht unbedingt als Herrn in der Bekehrung, sondern auch später. Dann fragt er nach meiner Auffassung und er teilte die eigentlich auch, aber war froh, diese bestätigt zu bekommen. Die Schrift macht deutlich, dass Bekehrung zur Herrschaft Gottes ist. Denn da sind wir ja Sünder geworden an dieser Stelle, im Garten Eden. Was war denn der Sündenfall? Der Sündenfall bestand darin, dass wir Gott in seiner Herrschaft abgelehnt haben. Eva sagt zu Gott, nein, nicht du, dieses Stück Obst kommt. Ich werde ja sagen zu diesem Baum und nein zu dir. Das hat sie nicht so bewusst getan, aber es geschah. Und seitdem sind wir in Auflehnung gegen Gott. Wollen wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen, und zwar am Baum des Lebens bei Golgatha, dann müssen wir unsere Auflehnung aufgeben. Dann müssen wir bereit sein, in die Nachfolge zu treten. Und Nachfolge heißt, Jünger zu werden, Jünger Jesu zu werden. Das heißt, Jesus als Herrn zu krönen. Es kann nicht anders sein. Wollen wir Vergebung haben, dann ist das Vergebung von Auflehnung. Sehen Sie, es kann nicht anders sein. Es liegt im Wesen der Sache, dass Christus unser König wird. Nun, das waren einige Bemerkungen dazu. Also, die Gemeinde, ja, wir sind jetzt im Königreich der Gemeinde, aber dies ist noch nicht die Schlussphase der Königsherrschaft Gottes. Es gibt noch eine weitere Phase, das tausendjährige Reich, von dem wir auch noch sprechen wollen in diesen Tagen, und dann die Endphase in der Ewigkeit, wo Christus, wo Gott sein wird, alles in allem, in allen. Und dann haben wir das letzte Los der Gläubigen. Allerdings treten wir schon mit der Entrückung in diesen Zustand, aber heilsgeschichtlich entfaltet sich dieses Königreich dann erst bis zur Vollendung, wenn am Ende der 1000 Jahre die Welt, erste Welt vergeht und eine neue Welt auftritt. Also das zukünftige Los der Gläubigen heißt Königreich, in dem Sinne, dass wir unter die absolute Herrschaft Gottes kommen, wo nur er herrscht. Und das wird stattfinden bei der Entrückung. Einige Schriftstellen. Lukas 12. Es ist der Wille Gottes, euch das Königreich zu geben. Vers 32. Lukas 12, Vers 32. Auch Lukas 21, Vers 31. Lukas 21, Vers 31. Dann 1. Korinther 6. 1. Korinther 6, Verse 9 und 10. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Königreich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, und so weiter. Vers 10 sind dann die Namen der Sünder genannt, die nicht dort eingehen dürfen. Noch Räuber werden das Königreich Gottes erben. Ende Vers 10. Also zweimal ist das zukünftige Los Königreich genannt. 1. Korinther 15, Vers 50. 1. Korinther 15, Vers 50. Das sage ich, aber Brüder, Fleisch und Blut können das Königreich Gottes nicht erben. Sie müssen verwandelt werden. Galater 5. Galater 5, Vers 21. Da werden die Sünden des Fleisches genannt, 19 bis 21. Und dann heißt es am Schluss von Vers 21, die, die solches tun, werden das Königreich Gottes nicht erben. Da ist das Königreich Gottes als etwas Zukünftiges. Epheser 5, Vers 5, ebenfalls so, das ist eine Parallelstelle. Jakobus 2, Jakobus 2, Vers 5. 2. Timotheus 2, Vers 12. Dulden wir, so werden wir mitherrschen als Könige. Es gibt zwei Wörter für herrschen im Griechischen. Eines, man herrscht als ein Herr. Und das andere, man herrscht als ein König. In meiner Übersetzung versuche ich einen Unterschied zu machen. damit das zur Geltung kommt, dass wir wirklich Könige sind und auch sein werden. Jetzt schon nach Kapitel 6 im Römerbrief, hier in diesem Vers ist das künftig. Wir werden wie Könige herrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Das ist also die Möglichkeit des ganzen Abfalls. Die nächste Stelle, Matthäus 5, Vers 5. Die Sanftmütigen werden die Erde ererben, werden Könige sein, das Königreich ererben. Römer 4, eine interessante Stelle, möchte ich lesen. Römer 4, 13 bis 16. Römer 4, 13. Nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er der Welt Erbe sein sollte, das ist etwas Zukünftiges, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung entkräftet. Hier haben wir wieder das Wort Verheißung. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum geschah es durch den Glauben, damit es aus Gnaden sei, damit die Verheißung dem ganzen Samen von Abraham gesichert sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Also, die Verheißung ist ein Königreich der ganzen Welt. Und an diesem Königreich der Weltherrschaft werden wir teilhaben, weil wir Kinder Abrahams durch den Glauben sind. Das waren so Schriftstellen zum Thema Königreich. Ja, noch einige. Matthäus 24, Vers 47. Matthäus 24, Vers 47. Hebräer 2, ab Vers 5. Da haben wir allerdings ein anderes Wort. Da haben wir das Wort Oikumene im Griechischen. Und wir haben es als Fremdwort im Deutschen, Ökumene. Ökumene entspricht etwa dem lateinischen Imperium, das wir auch ins Deutsche übernommen haben, Weltreich. Die Römer hatten ihr Imperium, die Perser hatten ihr Imperium, die Chaldäer und so weiter, ihr Ökumene. Ökumene als Imperium ist ein Begriff aus der Zeit von dem griechischen Philosophen Aristoteles, der seinem Schüler Alexander beibrachte, dass es wünschenswert sei, alle Reiche der Welt unter ein Dach zu bringen. Oikos ist Haus, Mene ist Bleibe, Oikumene, Oikos, Mene, Bleibe unter einem Dach. Ja. Interessant, dass in letzter Zeit, seit der Wendung, sowohl von katholischer Seite als auch von der Seite Gorbatschows, also von sozialistischer Seite, von einem europäischen Haus die Rede ist. Das ist der Anfang des Welthauses. Das heißt, es soll wieder neu das alte römische Reich verwirklicht werden. Ein Weltreich. Nun aber steht diesem menschlichen Reich das Reich Gottes gegenüber. Und davon ist die Rede in Hebräer 2. Da ist von einem Weltreich im Grundtext Oikumene, Gottes Weltreich, die Rede. Und Christus ist der König und wir dürfen daran teilhaben. Offenbarung 2, Vers 5 kann auch noch hinzugezogen werden. Offenbarung 2, Vers 5. Wir werden herrschen wie Könige. Manchmal fragt man, über wen? Das braucht man nicht zu fragen, denn König zu sein heißt nicht nur über jemanden zu herrschen, sondern den Status, die Stellung eines Königs zu haben. Übrigens steht in den Sprüchen geschrieben, Es ist besser, über sich selbst, es ist besser, sich selbst zu beherrschen, als eine Stadt einzunehmen. Das heißt, als über eine Stadt zu herrschen. Besser über sich selbst zu herrschen, als über viele zu herrschen. Da fängt die Königsherrschaft ja an. Und dieses ist die Herrschaft, die wir erleben. Mit Christus herrschen wir, das heißt, haben wir den Königsstatus. Da brauchen wir nicht zu fragen, über wen. Es werden keine andere da sein als Könige. Es werden alle Könige sein. Alle herrschen wie Könige, über alles. Ja? Der ganze Himmel ist unser Herrschaftsbereich. Gott teilt sein Reich, seine Welt mit uns. Achte Bezeichnung für die Zukunft der Gläubigen. Freude. Wenn es herrlich ist, dann wird es Freude sein. Nach Matthäus 25 ist es die Freude unseres Herrn. Im Himmel ist lauter Freude. Und in diese Freude dürfen wir eingehen, die Freude Gottes. Matthäus 25, die Verse 21 und 23. Es gibt viele Stellen zu dieser Formulierung, Freude. Zum Beispiel, wenn in Matthäus 5 immer wieder von der Zukunft der Gläubigen es heißt, selig sind. Das griechische Wort heißt Makarios oder Makarioi, mehrzählig, selige sind. Das heißt, glückselig oder sie haben das Recht, froh zu sein, glücklich zu preisen. Das heißt nicht, dass man jetzt schon selig ist oder froh ist, notwendigerweise. Denn Jesus sagt ja, selig sind die, die trauern. Jetzt trauern sie. Aber sie dürfen sich jetzt schon daran, oder sie dürfen sich jetzt damit trösten, dass sie eines Tages nicht trauern werden, sondern dass eines Tages Glückseligkeit und lauter Freude ihr Los sein wird. In diesem Sinne. Selig sind heißt, Glückseligkeit ist eines Tages das Los, derer, die jetzt dieses Los nicht haben, aber Anhänger des Herrn Jesus sind. So auch in Jakobus 1, Vers 12. Glückseligkeit ist das Los oder Freude ist das Los. So auch in Offenbarung 16, Vers 15. Wenn man diese Verse liest, versuchen wir das einmal so zu lesen. Freude ist das künftige Los. Glückseligkeit ist die Zukunft. Titus 2, Vers 13. Titus 2, Vers 13. 2. Thessalonicher 1, Verse 10 und 12. Philipper 4, Vers 1 ist von einer Krone der Freude die Rede. Das heißt, Freude wird uns krönen, wird lauter Freude sein. Im 1. Thessalonicher Brief haben wir eine Anzahl Stellen. Kapitel 2, Vers 19. 2, Vers 19. 3, Vers 6. Und 4, Verse 13 und 18. Verse 13 und 18. Zu dieser Freude gehört eine besondere Art von Freude, nämlich, dass unser Sinn für Gerechtigkeit erfüllt sein wird. Heute leiden wir darunter. Paulus sagt an einigen Stellen, er bringt zum Ausdruck, wenn wir verkannt werden, wenn wir verfolgt werden, wenn wir leiden müssen, dann wissen wir, dass uns Unrecht geschieht. Und wir wissen, dass der andere Unrecht tut. Und jetzt braucht es einiges an Selbstbeherrschung. Nicht schon den anderen zu strafen, weil er sich an mich versündigt. Das ist eine ständige Versuchung, wenn uns Unrecht geschieht, dass wir dann das Zepter in die Hand nehmen und wir wollen dann gleich den Richter spielen und ihn dafür strafen. Und nun sagt Gott zu uns, warte, du bist jetzt daran zu leiden. Und das darfst du, das kannst du auch. Die Vergeltung ist meine Angelegenheit. Die Rache ist mein, heißt, Vergeltung ist meine Angelegenheit. Das werde ich in die Hand nehmen. Das nimmst nicht du in die Hand. Sodass, wenn jetzt der andere nicht gestraft wird, dann wollen wir haben, wo Ungerechtigkeit herrscht, nicht wahr? Und da leiden wir, nicht nur weil wir es waren, weil wir auch körperlich oder geistig oder seelisch gelitten haben, sondern weil unser Sinn für Gerechtigkeit leidet. Wir sagen uns, das darf nicht sein. Oder wir hören von Ungerechtigkeit und dann sind wir innerlich empört. Das darf nicht sein. Und darunter leiden wir. Und jetzt sagt die Schrift, eines Tages wird Gerechtigkeit geschehen. Manchmal gehen Christen hier zu weit und sie sagen, das soll man einfach stehen lassen. Und wir gehen, es geht so weit, dass man offenbar das zuschüttet. Nun spricht auch Petrus davon, dass die Liebe eine Menge von Sünden zudeckt, aber nicht so, dass dem anderen das einfach so erlassen wird. Und wenn Stephanus oder Jesus, wenn sie sterben, beten um die Vergebung, dann heißt es nicht, dass dadurch die Übeltäter schon Vergebung bekommen und nun ist das alles okay. Nein, sondern von mir aus halte ich es ihnen nicht vor. Ich lasse sie gehen. Vergeben heißt, das griechische Wort heißt loslassen. Aphemi. Ich lasse los. Ich entlasse. Ich vergebe. Wir gebrauchen das Wort übrigens auch im Deutschen so. Das deutsche Wort vergeben kann man so gebrauchen. Jemand fragt mir nach einem Buch, von dem er erfahren hat, ich hätte es. Und dann sage ich ihm, nein, das habe ich schon vergeben, weitergegeben. Ich habe dem Buch keine Schuld vergeben, sondern ich habe das Buch weitergereicht. So, dass wir dieses Wort auch im Deutschen so gebrauchen, wie es im Griechischen gebraucht ist. Oder wenn jemand entlassen wird, dann kann das auch ein Vergeben sein im Griechischen. So gebrauchen wir das Wort allerdings nicht im Deutschen. Wenn Stephanus um diese Vergebung bittet, dann ist das sein Gebet, dass ihnen die Schuld entlassen wird. Er hält es ihnen nicht vor. Und natürlich auch ein Gebet, dass sie zur Umkehr kommen und dann das Gebet, dann die sie wirklich Vergebung erlangen können. Aber wir müssen nicht denken, dass wenn wir nichts tun, die Schuld einfach weg ist. Nein, wir müssen nie vergessen, die Welt, die sündigt, hat Schuld. Und wir müssen unseren Gerechtigkeitssinn intakt halten. Wir müssen dabei bleiben, Sünde ist Sünde. Und auch wenn sie nicht immer bestraft wird, es bleibt Sünde. Sie wird nie vertagt und die Schuld wird nie endlos gestundet, sondern sie wird nur aufgeschoben. Eines Tages wird Gott Gerechtigkeit walten lassen. Und nun sagt Paulus in Philipper 1 am Schluss des Kapitels und auch in 2. Thessalonicher 1, wenn ihr leidet und dann ruhig seid und nicht zurückzahlt, dann ist das ein Zeichen davon, dass ein anderer eines Tages strafen wird. Denn unser Gegenüber weiß in vielen Fällen, dass er Unrecht tut. Und wenn ich dann nicht die Vergeltung in die Hand nehme, dann ist das eine stille Bekundung der Tatsache, ich kann warten. Eines Tages kommst du schon dran. Wir sagen das nicht so und wir wünschen es auch nicht so. Aber es ist so, eines Tages wird er drankommen. Und das hat schon manch einen Verfolger dann zum Nachdenken gebracht, wenn Christen nicht zurückgeschlagen haben. Denn sie wissen, ihr Gewissen sagt es ihnen, dies ist falsch. Und irgendwann muss die Abrechnung kommen. Paulus sagt, Gläubige, ihr seid jetzt ruhig. Aber das heißt nicht, dass es nicht Schuld ist. Eines Tages wird Gott vergelten. Und es geht auch so weit, dass eines Tages die Gemeinde sogar sich freut über das Gericht, das über Sünde ergeht. Das können wir heute kaum nachempfinden, nicht wahr? Aber so gerecht ist Gott, dass dann ein Halleluja ertönt in Offenbarung 19 über das Gericht über Babylon. Gott will nicht den Tod des Sünders, aber seine Gerechtigkeit ist etwas Gutes. Und wenn diese Gerechtigkeit walten wird, dann werden auch wir eine gewisse Freude erleben an Gott. Gott ist gerecht geblieben und wir freuen uns an ihm. Auch diese Freude gehört zu dieser Freude. Es wären noch manche Texte hier an dieser Stelle zu erwähnen. Man kann die Liste erweitern. Eine neunte Bezeichnung für unser zukünftiges Los ist Belohnung. Belohnung. Einige Verse, Epheser 6, Vers 8. Epheser 6, Vers 8, da spricht Paulus zu den Sklaven. Vers 7, dient mit gutem Willen als dem Herrn, also dem Herrn Jesus, und nicht den Menschen, da ihr wisst, Vers 8, dass ein jeder für das Gute, das er tut, vom Herrn belohnt wird. Er sei Sklave oder Freier. Kolosser 3, Verse 23 und 24. Parallelstelle zu diesem. Was immer ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Hier ist der Gedanke erweitert. Die ganze Zukunft, unser ganzes Erbe, die ganze Herrlichkeit ist eine Art Belohnung für den Verzicht, den wir hier bereit sind auszuüben. Wenn wir hier bereit sind zu leiden und anstelle von Böses Gutes zu tun, dann ist das ein Zeichen, dass wir am Herrn weiter hangen. Wir bleiben Christen. Wir sind ihm treu. Wir lassen ihn nicht fahren für zeitliches, für das zeitliche Wohl. Wir bleiben ihm treu. Dann werden wir eingehen in das zukünftige Erbe. Matthäus 6, Vers 20, Matthäus 6, Vers 20. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Warum nicht? Weil sie nicht rankommen. Unser Erbe, unser zukünftiges Los, unsere Belohnung ist sicher. Der zukünftige Schatz ist sicher. Da kommt niemand ran. Da sind wir also, dürfen wir froh sein. In Kolosser 1 übrigens, sagt Paulus, ist es Vers 5, da in der Gegend, dass unser unsere Zukunft aufgehoben ist, unsere Hoffnung aufgehoben ist im Himmel. Sie ist wirklich gesichert dort, bewahrt. Unsere Zukunft als Belohnung wird eine verschiedenartige sein. Wenn wir an Belohnung denken, dann müssen wir an zweierlei denken. Erstens, was ich schon gesagt habe, unsere ganze Zukunft ist der Lohn und das Erbe dafür, dass wir hier treu blieben, dass wir also bei Jesus blieben. Andererseits aber ist unsere Zukunft eine variierende von Person zu Person, weil es sich um Lohn für Dienst hier handelt. Das ist der zweite Sinn, der meistens im Denken, das, woran gedacht wird, wenn man von Lohn spricht. Man denkt an Lohn für Dienst. Aber das ist nicht der einzige Sinn, in dem Lohn gebraucht wird. Aber es ist einer. Und dieser Lohn, er wird dann verschieden sein von Person zu Person, und zwar nach Treue. Wir haben da zwei Gleichnisse, die uns hier helfen. In einem Gleichnis, in Matthäus 25, bekommen drei Sklaven verschieden ausgehändigt. Sie bekommen den Besitz ihres Herrn ausgehändigt, und der eine bekommt 5, der andere 3 und der andere 1. Und nun, stimmt es? 3 oder 2? 2, ja, Entschuldigung. Und die zwei Treuen werden gleich belohnt. Sie bekommen einfach doppelt von dem, was sie hatten. Und zudem die Freude des Herrn. Also die Formulierung ist gleich. Dann haben wir ein anderes Gleichnis, wo jeder gleich bekam. Gleich jeder. Aber nicht jeder hatte gleich treu gehandelt. Und so ist dann auch die Belohnung verschieden. Der 5 hat, der hat dann 5 Städte. Der 10 hat, hat 10 Städte und so weiter. Es ist dann verschieden. Und so erfahren wir durch diese zwei Gleichnisse, dass Treue das Wesentliche ist. Nicht, was wir produzieren, sondern wie wir mit dem umgehen, das wir bekommen haben. So wird also, und wir wissen nicht genau, wie das sein soll, aber es ist eine Tatsache offenbar, dass jeder von uns noch nach seinem Verhalten hier die Ewigkeit etwas anders erlebt als ein anderer. Das soll ein Ansporn sein. Jeder wird gerettet werden, aber nicht jeder gleich mit gleicher Freude. Offenbarung 20, Verse 13 und 15. Können hier auch noch erwähnt werden. Wenn wir an Lohn denken, dann ist mir aufgefallen, was belohnt wird. Und ich habe einmal eine kleine Liste begonnen zu machen, ich gebe sie Ihnen weiter. In Matthäus 5, Vers 46 wird Liebe belohnt. In Matthäus 5, Vers 46 wird Liebe belohnt. In Kapitel 6, Vers 3 wird das Geben belohnt. In den Versen 5 und 6 in Kapitel 6 wird das Gebet belohnt. In den Versen 16 bis 18 das Fasten. Die Liste kann natürlich verlängert werden. Ja? Zehnte Bezeichnung. Unsere Zukunft heißt Gemeinschaft mit Gott. Gott ist der Inhalt des Himmels. Und Gemeinschaft mit ihm zu haben, ist Himmel. Unser zukünftiges Los hat ihren Sinn darin, dass die Gemeinschaft mit Gott vollkommen sein wird. Und das wird Herrlichkeit sein. Einige Schriftstellen. Johannes 12, Vers 26. Wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Gemeinschaft mit Gott ist die Belohnung für die Treue hier in dieser Welt. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. So werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das ist der Sinn der Entrückung, bei ihm zu sein. 1. Thessalonicher 4, 17. Ebenfalls so in Johannes 14, Vers 3. Damit ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, Vers 3. Derselbe Gedanke kommt zum Ausdruck in 17, Vers 24. 17, Vers 24. Psalm 23, Vers 6. Was steht dort geschrieben? Und ich werde bleiben, wohnen im Hause des Herrn für viele Tage. So drückt der Hebräer für immer aus. Endlos. Jetzt die zweite Frage, nachdem wir die Bezeichnungen aufgezählt oder gesammelt haben. Die andere Frage, wer kommt für diese Heilssegnungen in Frage? Wer wird erben? Wer hat ein Anrecht auf diese Zukunft, dieses Los, diese Hoffnung? Erstens, der Glaubende, der die Treue im Glauben hält. Das griechische Wort für Glauben und Treue ist dasselbe. 2. Thessalonicher 1, Verse 4 und 5. 2. Thessalonicher 1, 4 und 5. Für Glaubenstreue ist diese Zukunft da. 2. Timotheus 1, Vers 12. 2. Timotheus 1, Vers 12. Glauben wir, dann sind wir bewahrt auf diese Zukunft. Zweitens wird der Wort Rechtfertigung gebraucht. Die Gerechtfertigten werden es ererben. Natürlich sind das dieselben Leute. Durch den Glauben sind wir gerechtfertigt. Titus 3, Vers 7. Da wir nun gerechtfertigt sind, sind wir Erben. Er hat uns gerettet, heißt es, 5 und 6. Und damit sind wir gerechtfertigt und somit, wenn wir gerechtfertigt sind, sind wir Erben. Also dieses Erbe, diese Zukunft ist für Gerechte. Und gerecht wird man durch das Blut Jesu Christi. Kolosser 1, Vers 12, ebenfalls. Da ist es das Erbe der, ein weiterer Gedanke. Lassen wir den noch zunächst. Dritter Gedanke ist Wiedergeborene. Die Hoffnung ist für Wiedergeborene. Das sind auch dieselben Leute. Aber so steht es in 1. Petrus 1, Vers 3. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Römer 8, Vers 17. Sind wir Kinder, dann sind wir Erben. Aber Kinder wird man durch Geburt. Und jetzt der vierte Ausdruck. Geheiligte werden dort sein. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Geheiligt wird man, wenn wir gerettet werden in der persönlichen Heilswende und auch im Glaubensleben, im Heiligungsleben. Und jetzt gehört Kolosser 1, Vers 12 hierhin. Das Erbe der Heiligen im Licht. Kolosser 1, Vers 12. nach Apostelgeschichte 20, Vers 32. Fünfte Bezeichnung für die in Frage kommenden: Bekenner werden dort sein. Diese Heilssegnungen kommen für Bekenner in Frage. Das heißt, solche, die bei Jesus bleiben, die ständig Jesus als ihren Herrn bekennen. Das heißt, nicht nur vor der Welt, sondern einfach zum Ausdruck bringen: Ich bin ein Christ, ich bin bei Jesus, ich bin ein Nachfolger, ich will ihm treu bleiben und so weiter. Das kommt auf verschiedenste Art und Weise zum Ausdruck, dass wir zum Ausdruck bringen: Wir sind Jesu nach Jesu Eigentum. Im Evangelium Matthäus haben wir einige Stellen, die dieses zum Ausdruck bringen. Matthäus 10, Verse 32 und 33. 32 und 33. Wer mich vor den Menschen bekennt, das heißt hier, mich nicht verleugnet, den werde ich auch bekennen. Und dann die Verse 40 bis 42. Matthäus 10, Verse 40 bis 42. In Kapitel 25 sind es die Verse 34 bis 40. 34 bis 40. Dann Matthäus 19. Da ist von solchen die Rede, die alles verlassen haben. Ein sechster Begriff. Wer alles verlassen hat zugunsten von Jesus Christus, der wird dort sein. Und in Offenbarung 2, Vers 7 heißen sie Überwinder. Überwinder. Wir haben also Bezeichnungen gesammelt für das Los selbst und für die das Los antreten dürfen. Sie sind Glaubende, Gerechtfertigte, Geheiligte, solche, die Christus bekennen, alles verlassen haben, Überwinder sind. Das war, Groß C, die Bedeutung unseres Themas, die Bedeutung der Rückkehr Jesu Christi, die weltgeschichtliche Bedeutung und die heilsgeschichtliche Bedeutung. Wir kommen nun zu einem vierten Thema unserer Woche, Groß D. Groß D, von den Ereignissen bei der Rückkehr Jesu Christi. Arabisch 1. Das erste Ereignis, von dem die Bibel berichtet, das bei der Wiederkunft Jesu stattfindet, ist die Überwindung des körperlichen Todes. Die Überwindung des körperlichen Todes. Klein a. Frage: Wie wird der körperliche Tod bei der Wiederkunft Jesu überwunden? Wie wird er überwunden? Antwort: an zwei Stellen. Der körperliche Tod wird überwunden, einmal in der Auferstehung der an Jesus Christus Glaubenden, in der Auferstehung der Glaubenden. In dieser Verbindung ist einiges zu beachten, was diese Auferstehung betrifft. Einmal, die Auferstehung der Gläubigen ist gewiss. Sie wird stattfinden. Sie ist wiederholt in der Heiligen Schrift bezeugt. Im Alten Testament in Daniel 12, Vers 2, die Gerechten werden auferweckt werden zum Leben, die Ungerechten aber auch. Aber hier ist die Rede von den Glaubenden. Sie werden auferstehen aus dem Staube. Hiob 19, die klassische Stelle, das Zeugnis dieses Leidenden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und nachdem diese Haut weg ist, werde ich im Fleisch dort stehen. Da sollte ich vielleicht mal, habe den Text jetzt nicht da. Aber der Text ist etwas schwer zu übersetzen. Ich habe mich mal mit ihm befasst. Der Sinn ist wohl dieser, dass Hiob hat ja unter anderem auch eine Hautkrankheit. Und sein Fleisch, seine Haut wird zerstört. Aber auch wenn das geschieht, und wenn Würmer seinen Leib im Grab zerfressen sollten, mit anderen Worten, dieser Leib kann vergehen, aber ich weiß, mein Erlöser lebt und ich werde mit ihm eines Tages im Leibe stehen, an jenem Tage. Hiob 19, 25 und 26. Hiob 19, 25 und 26. Im Neuen Testament wird die Auferstehung der Gläubigen ebenfalls bezeugt. Wir lesen dort Johannes 5. Johannes 5, Verse 28 und 29. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens. Nicht nur die, die einmal etwas Gutes getan haben, sondern die, die das Gute getan haben. Das kennzeichnet ein ganzes Leben. Man muss also gut geworden sein durch die Gnade unseres Herrn. Die aber das Böse getan haben, wo das Böse ihr Leben kennzeichnet, weil sie nie wiedergeboren wurden, zur Auferstehung des Gerichts. Die Auferstehung der Gläubigen wird im Neuen Testament auch von den Aposteln des Herrn bezeugt. Nicht nur von Jesus, sondern auch von den Aposteln. 1. Korinther 15, 1. Korinther 15, Vers 22. Gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und Offenbarung 20, Verse 4 bis 6. Ist die Rede von der Auferstehung der Gläubigen. Offenbarung 20, Verse 4 bis 6. Hier wird natürlich eröffnet, dass 1000 Jahre zwischen den beiden Auferstehungen liegen, was Jesus nicht zum Ausdruck bringt, aber das heißt nicht, dass er es nicht wusste. Nebst den deutlichen Bezeugungen, die sind also verschiedene Zeugnisse, nebst diesen deutlichen Bezeugungen im Alten und im Neuen Testament, es gibt eine Auferstehung, besonders der Gläubigen, gibt es noch andere Hinweise auf die Auferstehung. Zum Beispiel die Berichte von Auferweckungen im Alten und Neuen Testament. Wir haben einige im Alten Testament, die auferweckt wurden, und einige im Neuen Testament. Und diese sind ein Zeichen, ein Hinweis darauf, dass es eine Auferstehung gibt. Diese weisen auf die Möglichkeit der Auferstehung hin. Auch die Auferstehungen, die zum Zeitpunkt der Auferstehung Jesu stattfinden, sind ein Hinweis darauf, dass es eine Auferstehung gibt. so wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, so gewiss ist auch, dass alle Verstorbenen einmal körperlich auferstehen werden. Beachten wir nun den Grund für die Auferstehung. Warum gibt es eine Auferstehung? Offenbarung 1, Vers 5. Offenbarung 1, 5. Von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten. Eine interessante Formulierung. Das heißt, wenn Jesus Christus aufersteht, ist das eine Geburt. Auch in der Apostelgeschichte 13 wird in der Predigt von Paulus, er zitiert Psalm 2, ich glaube, es ist dort, dass Psalm 2 auf die Auferstehung angewendet wird. Heute habe ich du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Die Auferstehung ist eine Zeugung, das heißt eine Geburt. Das Grab ist wie ein Mutterleib und man geht hervor zu neuem Leben. Nun ist aber die Auferstehung Jesu eine Erstgeburt. Mit anderen Worten, es kommen noch andere nach und die sind dann wir. Dadurch, dass Jesus Christus als in seiner Auferstehung als Erstgeborener bezeichnet wird, kommt zum Ausdruck, dass unsere Auferstehung gewiss ist. Deshalb ist es so wichtig für Paulus, wenn in Korinth geleugnet wird, nicht die Auferstehung Jesu, sondern die Auferstehung, die kommt, die wird geleugnet durch eine Irrlehre. Um jetzt die Gewissheit der kommenden Auferstehung zu bezeugen, geht er zurück zur Auferstehung Jesu und will das noch einmal erhärten. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist ein Erstling und nach dem kommen die anderen. Wenn Jesus Christus auferstanden ist, dann werden auch wir, die wir an ihn glauben, zur Auferstehung kommen. Dadurch, dass er Erstling, Erstgeborener ist, wird die Gewissheit der Auferstehung zum Ausdruck gebracht. Er ist der Grund für unsere Auferstehung. 1. Korinther 15, 20 bis 22. Ja, fertig? Gut. Ganz richtig.